Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 221 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 11. April 2025. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
Im Schmalltalk sprechen wir über, na was wohl, die Zollpolitik von Donald Trump und welche Folgen sie denn für unsere deutschen Versicherer haben könnte.
Mit dem Investmentprofi Ali Massawa geht es um Stärken und Schwächen des MSCI World.
Und in den News der Woche zeigen sich deutsche Versicherer robust. Bei der insolventen Element Insurance gibt's was Neues. Die Deutschen rechnen mit weiter steigenden GKV-Beiträgen und eine Umfrage zeigt, was sich Vermittler von künstlicher Intelligenz wünschen. Aber erst etwas in eigener Sache.
Werbung. Seit vielen Jahrzehnten ist Signal Iduna Experte für die Absicherung von Beamten. Als zuverlässiger Partner der Polizei bieten wir insbesondere dieser Zielgruppe eine passgenaue Dienst- und Fähigkeitsabsicherung. Aber auch für andere Beamtenzielgruppen haben wir die perfekte Lösung. Sie wissen, was Ihr Kunde braucht. Signal Iduna liefert die passende Dienst- und Fähigkeitsabsicherung. Hashtag füreinander da. Überzeugen Sie sich selbst und besuchen Sie den Signal Iduna Maklerblog. Den Link finden Sie in den Shownotes.
Aus der Redaktion.
Hallo zum Schmalltalk.
Hallo zum Schmalltalk. Ach, Schmiddo, war da was in dieser Woche?
Einiges los im Moment. Eieieiei.
Ja,
da man war kann was. Sich wirklich mit Popcorn vor die Kapitalmärkte setzen, vor die Kurse und gucken, was da so passiert. Sehr unterhaltsam gerade. Also, wenn man sowas mag. Und lange anlegt, dann kann man sich das alles etwas entspannter anschauen. So viel vorweg. Es geht natürlich um Herrn Donald Trump und seine Zollpolitik und was das denn für Folgen so für die Versicherer haben könnte, die deutschen Versicherer, diese ganzen Kursturbulenzen und so.
Fangen wir bei denen an, oder?
Ja, natürlich.
Ja. Der uns wohlbekannte Branchenverband GDV hat sich nämlich mal geäußert, wie die Zölle denn die Versicherungen beeinflussen. Und das muss man so ein bisschen hintenrum oder sagen wir mal über Bande sehen.
Genau.
Denn Versicherungen haben ja nichts mit Export und Import zu tun, zumindest nicht direkt. Die importieren ja keine Güter, die exportieren keine Güter. Aber sie versichern exportierte und importierte Güter. Und damit sind wir da, ne?
Ja.
Also insofern haben Versicherer natürlich erstmal über das Gewerbegeschäft damit zu tun, dass der Zollwahnsinn, ich liebe das, dieses Wortspiel vom Spiegel, der zollwütige Präsident Donald Trump.
Ja doch, man kann es schon so sehen.
Kann man schon sehen. Der zollwütige Präsident drückt natürlich den Welthandel und damit, jetzt haben wir in Europa natürlich sowieso schon wirtschaftliche Problemchen durch das steigende Zinsniveau und so weiter und die abkühlende Wirtschaft. Und jetzt haut der noch oben drauf. Das drückt natürlich noch mehr auf die Wirtschaft. Zölle lassen immer die Preise steigen.
Ja.
Und das ist natürlich auch klar. Und damit erzeugt er, wie Jörg Asmussen vom GDV auch betont, treibt die Inflation auch nochmal hoch, auch in Europa. Denn auch wenn ich jetzt morgen keine Jeans mehr kaufe und zufällig, Mensch, nächste Woche wollte ich eine Harley Davidson kaufen, aber ich verschiebe das dann doch mal. Die wird mir dann doch einfach ein bisschen zu teuer. Also es lässt die Preise natürlich steigen. Steigende Inflation ist natürlich jetzt nicht so doll für auch die Schadenversicherung, weil dann die Schadenkosten nochmal steigen.
Korrekt.
Das drückt natürlich auf die Ausgaben, kann auf die Ausgaben drücken. Wir wissen natürlich nicht, wie es weitergeht. Vielleicht tritt Donald Trump auch nächste Woche zurück. Dann sind alle Zölle weg. Aber das wage ich gar nicht zu hoffen. Also es ist im Endeffekt über die Bande schwache Wirtschaft. Es drückt auf die Wirtschaft, es treibt die Preise hoch. Und das dämpft natürlich auch das Geschäft, das Wachstum der Versicherer.
Genau, und das hat der GDV dann auch mal ausgerechnet, wie das, wie hoch das sein könnte. Und dann sagen sie, dass in der Schaden- und Unfallversicherung der Wachstumsrückgang der mögliche bei bis zu 1,1 Prozentpunkte liegen könnte, was vor allem von Transport- und Luftfahrtversicherung und Kredit- und Kautionsversicherung käme.
Ja.
Aber weil sich in unsicheren Zeiten ja auch natürlich die Verbraucher ein bisschen zurückhalten mit größeren Investitionen, könnte das auch zum Beispiel die Lebensversicherung betreffen. Und da könnte das Minus um, also das Wachstum der Wachstumsrückgang um bis zu 1,7 Prozentpunkte betragen, ja, als ursprünglich prognostiziert.
Und das ist aber der wichtige, ja, aber das ist auch der wichtige Punkt. Achtung, wir müssen hier über das Kleingedruckte reden. Wir reden immer noch über Wachstum.
Ja.
Ja. Wir reden nicht über Schrumpfen. Das heißt, das Wachstum geht etwas zurück. Das ist, das können manche Gewerbe, das können manche Branchen so nicht formulieren. Da sieht es schlimmer aus.
Ja, ja. Also das, genau, wird auf jeden Fall einige Leute treffen, in größerem oder kleinerem Umfang. Also bisschen unnötig, hätte man sich auch sparen können, das ganze Chaos, finde ich. Aber gut.
Ja, also wir hoffen natürlich, dass das Weiße Haus jetzt mithört, wenn wir das veröffentlichen. Also,
ja, natürlich.
Leute, Donald,
bitte, besinne dich. Ja. Wir waren doch so weit gekommen, Mensch.
Ja.
Warum muss man alles wieder zurückdrehen?
Ach. Oh Mann, oh.
Ja, so. Mann.
Und wollen wir jetzt zu den Kapitalmärkten schon kommen?
Ja, jetzt kommen wir gerne zu den Kapitalmärkten.
Ja, denn da werden die Leute ja jetzt auch wuschig.
Natürlich. Ja?
Über den MSCI World sprechen wir nachher mit dem Ali. Mit dem Ali Masawa, aber jetzt hat sich schon der Erste wieder hingestellt und wiederholt die legendären Worte von Norbert Blüm. Na, Schmiddo?
Die Rente ist sicher?
Ja, da hat sich der Erste jetzt schon wieder hingestellt und gesagt, ja, guck doch mal, wie unsicher die Aktienmärkte sind. Ja, die fallen halt mal. Aber das Umlagesystem ist total wichtig und die Rente ist sicher. So, das heißt, das ist Mensch, habe ich schon wieder vergessen. Ich glaube, das war einer von der Gewerkschaft.
Würde ich so jetzt nicht unbedingt sehen, aber gut.
Würde ich nämlich auch so nicht sehen, denn ich habe
mir gerade das Umlagesystem gerade gut auf guten Beinen steht, also nee.
Richtig, das ist einfach Bullshit, um es mal ganz direkt auszudrücken, denn wir kennen die Bevölkerungsprognosen. So, das ist wirklich Blödsinn. Und man muss einfach mal dazu sagen, wir reden nicht, wenn wir über Altersvorsorge auf Aktienbasis reden, einfach nochmal zum Mitmeißeln, liebe Gewerkschaften. Wir reden nicht über ein Jahr, wir reden nicht über zwei Jahre, wir reden nicht über drei Jahre, wir reden über 30 oder 40 Jahre Laufzeit.
Genau.
Und da reden wir über langfristige Weiterentwicklung, über Wirtschaftswachstum, wir reden über Inflation, die in den Aktienkursen drin ist und wir reden über ausgeschüttete Gewinne in Form von Dividenden, die auch wie ein Zinseszins wirken am Ende. Und den, ich hoffe, den habt ihr inzwischen verstanden bei der Gewerkschaft. Das wäre sehr schön. Ja, und da ist ehrlich gesagt, ja, jetzt wird ein bisschen Luft aus dem Aktienmarkt gelassen, richtig, aber über sowas reden wir nicht.
Und?
Ja.
Das kann ja auch ganz spannend sein. Ich sag nur Kaufkurse.
Ja. Ja, jetzt noch nicht, aber.
Ja, jetzt noch nicht, aber nee. Man kann sich, sollte sich das entspannt anschauen.
Ja.
Und dann gucken, okay, wo könnte ich dann ein bisschen aufstocken, was ich schon habe, ja, oder was ist sonst noch spannend, wo ich immer mal rein, ja, wollte, wo jetzt die Kurse vielleicht gerade ganz gut sind.
So. Ne? Genau. Immer auch gucken, was die Unternehmensgewinne machen, denn daran orientieren sich nun mal die Kurse. Das heißt, es wird jetzt hart damit gerechnet, dass die Unternehmensgewinne einbrechen. Aber irgendwann, wenn das jetzt vielleicht nochmal ordentlich runtergeht, immer schön die Ruhe bewahren und vielleicht dann mal die Hand aufhalten und den Kram einsammeln, der da gerade abgeschüttet wird.
Ja, genau. Ja. Sehr schön.
Aber ja, das ist, es ist wirklich interessant, welche Unsicherheit so ein Crash jetzt wieder hervorruft. Der letzte war übrigens bei Corona.
Genau, vor 5 Jahren.
Ja, da hat es genauso geknallt.
Ja, sogar noch ein bisschen mehr, oder?
Ja, aber ich glaube irgendwie 8% Minus beim DAX hatten wir an einem Tag auch mal, wenn ich mich richtig erinnere. Nur, dass das da fundamental eben nicht so begründet war. Ne? Da hat ja keiner den Welthandel eingeschränkt oder beendet, sondern das war einfach die Angst vor dem Unbekannten. Und in manchen Branchen sind die Gewinne eingebrochen, aber in anderen eben nicht. Das ist der große Unterschied. Da ist jetzt scheint wirklich wirtschaftlich echt was dahinter zu stecken. Wir werden sehen, wie es weitergeht.
Ja.
Yep. Auch da wieder Meinungen kontra oder pro oder wie auch immer einfach an die uns inzwischen sehr geläufige und wohlbekannte Adresse redaktion@pfefferminzia.de. Apropos E-Mail-Adresse, Schmidt.
Genau, wir haben nicht schon wieder einen Leserbrief bekommen. Also nicht unbedingt an die E-Mail-Adresse, sondern unter den Beitrag, unter die News zum Podcast von letzter Woche bei uns online auf pfefferminzia.de. Schauen Sie auch da gerne mal vorbei.
Das kann immer toll sein. Ja,
ja, wir haben nämlich zwar keine E-Mail bekommen an redaktion@pfefferminzia.de, aber einen Kommentar unter die News zum Podcast von letzter Woche, wo wir uns ja über die Elementarschadenpflichtversicherung Elementarpflicht, Schadenversicherung. Auf jeden Fall die
so ein schönes Wort. Ja.
Schadenversicherung unterhalten haben. Genau. Und ja. Da waren wir uns ja einig, dass wir finden, dass der Staat und die Kommunen da halt ein bisschen Blödsinn machen, indem sie Flächen versiegeln, indem sie Flüsse begradigen und indem sie eben Neubaugebieten ausweisen, wo eben ein Überschwemmungsrisiko sein könnte heutzutage. Mhm. Und da hat Herr Axel Lemmle uns geschrieben und gesagt, naja, ganz so einfach ist das eben nicht. So könnte man eigentlich nur reden, wer völlig ahnungslos von Kommunalpolitik ist. Oh, oh. Ja, Herr Lemmle, bei mir, also ich habe tatsächlich überhaupt keine Ahnung von Kommunalpolitik.
Ich auch nicht, ich weiß nur, dass es schlimm ist.
Aber ist ja gut, dass Sie uns dann da ein bisschen aufklären. Er meinte nämlich, Baugebiete zum Beispiel würden da ausgewiesen nach der sogenannten H100-Regel. Also es wird also das vor Ort in 100 Jahren höchste Hochwasserrisiko berücksichtigt und alle Schutzmaßnahmen darauf abgestimmt. Und das sei natürlich eben keine Garantie. Und der Klimawandel und diese Zunahme von Unwetterereignissen hätten sich halt auch erst in den letzten 25 Jahren so abgezeichnet und sei allgemein ins Bewusstsein eingesickert, meint er. Und das kann man dann eben nicht so einfach den Hebel umlegen, meint er. Also das erweist sich halt jetzt nicht als ausreichend, aber ja, Ausmaß und Geschwindigkeit hätten eben die Leute, die Kommunalverantwortlichen überrascht. Und auch die Wissenschaftler, die sich eigentlich mit dem Thema beschäftigen, dass das halt in diesem Ausmaß kommt. Und deswegen würden jetzt heute Hunderttausende, vielleicht Millionen Menschen in stark gefährdeten Gebieten leben, sagt er, die noch vor Jahren eben als völlig sicher erschienen. Und die kann man ja nun auch nicht alle umsiedeln und so weiter. Von daher sagt er, dass die Pflichtversicherung quasi nichts an der Situation verändert, die Lasten aber eben auf mehrere und breitere Schultern verteilt. Und das sei eben dringend notwendig, dass da dann den Leuten geholfen werde, die ja nicht unbedingt was dafür können.
Also durchaus auch aus dem Lager Pro, der Herr Lemmle. Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr starker und wichtiger Hinweis, den wir so tatsächlich noch nicht auf dem Radar hatten.
Nee, jetzt haben wir wieder ein bisschen was über Kommunalpolitik gelernt.
Siehst wunderbar, also dass da Strukturen sind, die man so einfach nicht umschmeißen kann.
Genau.
Wirklich
also
super.
Vielen Dank, Herr Lemmle.
Ja. Schöne Grüße.
Danke für den Hinweis. Schönen Gruß, genau.
Schönen Gruß. Und wieder mal die Aufforderung an unsere ganz vielen anderen Hörer und Hörerinnen.
So, und jetzt machen wir mal weiter im Text.
Weiter im Text. Im Gespräch. Ali Massawa und ich, wir kennen uns schon eine ganze Weile. Denn ich schrieb mal für das Geldanlagemagazin Das Investment und er war mal Chefredakteur beim Fondsanalysehaus Morningstar. Da hatten wir ab und zu miteinander zu tun. Heute ist er Geschäftsführer, Fondsanalyst und Chefredakteur bei der Fondsplattform investor.de. Und ich habe ihn kürzlich, kein Witz, auf Mallorca getroffen und mich prompt über den MSCI World Index mit ihm unterhalten. Denn früher mochte er ihn und jetzt mag er ihn nun nicht mehr ganz so. Und er erklärt jetzt gut, was er gegen den MSCI World als Ein-Produktlösung hat und was er stattdessen empfiehlt. Lauschen Sie mal rein.
Hallo Ali, schön, dass wir uns mal hier unterhalten können auf unter Mallorcas Sonne.
Andreas, es ist ein fantastisches Ambiente. Wir sitzen in einem Garten für deine Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht dabei sein können, leider. Die Sonne scheint, wir sitzen im Hotelgarten in einem Zweierkorb, überdimensionierten Strandkorb. Und es ist super entspannt und super relaxed und ich freue mich, hier zu sein.
Das hast du total schön beschrieben. Jetzt können sich alle das gut vorstellen. Aber eigentlich haben wir ja ein eher schwieriges Thema, den MSCI World und ein bisschen so das Enttäuschungsbrimborium darum. Erstmal eine Startfrage. Hast du den MSCI World als Anleger eigentlich schon mal angefasst?
Als Anleger direkt nicht. Aber ich muss gestehen, dass ich vor 10, 15 Jahren ein Riesenfan war vom MSCI World. Zur Erklärung, ich habe damals als Analyst bei Morningstar gearbeitet und habe überlegt, wie können Anleger die Leistungsstärke ihrer Portfolios messen. Und da sind dann Benchmarks, also Indizes, gute Instrumente, um zu gucken, ist mein Portfolio gut, läuft's gut oder läuft's schlecht. Und der MSCI World war damals gar nicht mal so das beachtete Barometer. Aber jetzt komme ich
sondern?
Zu. Es gab damals noch so Indizes wie der Dow Jones Global Titans.
Ach so.
Kennt heute keiner mehr, ne?
Nee, stimmt, aber ich kann mich auch noch erinnern.
Und auf denen wurden mit die ersten ETFs aufgelegt. Also der MSCI World spielte damals so um die Zeit nach der Finanzkrise keine große Rolle. Mhm. Aber auf jeden Fall, ich habe mir überlegt, was könnte eine gute Benchmark sein für Aktienportfolios. Und dann bin ich auf diesen Index gestoßen, der die 23 Industrieländer vereint, um die 1600 Aktien hat, alle wesentlichen Branchen abdeckt, marktkapitalisierungsgewichtet ist. Mhm. Und das war für mich ein sehr guter Index, um einmal zu sagen, da kann man auch ETFs mit bestücken und in die ETFs anlegen. Man kann ihn aber auch benutzen, um die Leistungsstärke von aktiv verwalteten Fonds zu messen.
Ja.
Und beides, da war ich wirklich relativ früh dabei. Und dann hat sich die Welt weitergedreht und 10, 15 Jahre später sind wir hier. Und jetzt ist meine Meinung, der MSCI World ist heute nicht mehr das gute Investment, nicht die gute Benchmark, die er vor 15 Jahren war. Und leider stelle ich fest, dass ganz viele Leute das überhaupt nicht einsehen. Wir können über die Gründe sicher zu sprechen kommen. Das Ding ist halt, MSCI World, ja, fand ich damals super. Finde ich heute nicht wirklich super, weil die Zeiten sich geändert haben. Aber
was ist denn jetzt nicht mehr so gut an dem?
Naja, er hat im Grunde, der MSCI World hat damals im Jahr 2009 die Weltwirtschaft ein Stück weit wiedergespiegelt. Natürlich sind Wirtschaft und Börsen nicht immer gleich, aber damals war es so, dass die USA waren ordentlich vertreten mit knapp 50% Gewicht im MSCI World, Europa war mit rund 20% dabei, Japan mit 6-7, also es war eine ordentliche Mischung. Und dann passierte Folgendes: Wir hatten seit 2009 diesen amerikanischen Moment. Magnificent Seven, US Tech Plattform, das ist die Geschichte, die seit 2009 die ganzen Kapitalmärkte weltweit geprägt hat. Und das führte dazu, dass das Gewicht dieser US Tech Plattform einen immer größeren Raum in diesem Index, der ja kapitalisierungsgewichtet ist, also nach Börsenwert gewichtet wird.
Was groß und schwer ist, nimmt auch viel Platz an.
Genau, und wenn das große Schwere noch immer größer und noch immer größer und noch immer stärker wird,
noch mehr Platz.
Nimmt es noch mehr Platz an. So, und inzwischen haben wir um die 72 oder stand vor ein, zwei Wochen um die 72-73 Prozent US-Gewicht. Wenn man alle Tech-Plattformen nimmt und dann auch Tesla dazu nimmt, Google dazu nimmt, also Alphabet, die ja offiziell nicht als Tech-Wert gewertet werden, sondern als Konsumgut bzw. Telekommunikationswert, wenn man die alle zusammennimmt, landet man bei über 30 Prozent Tech. Und das ist USA-Tech im Wesentlichen. So, und das ist nicht mehr diversifiziert. Das heißt, nach von oben betrachtet sieht es immer noch gut aus. 23 Länder, 1600 Aktien. Aber auf Branchenebene, Länderebene sieht man halt dieses wirklich große, große Übergewicht. Man kann sagen Unwucht der USA. Und das macht es halt aus Portfolio-Diversifikationssicht nicht mehr so ratsam. Und das Problem, was jetzt aber reinkommt, ist, viele Anleger haben eine sehr gute Erfahrung gemacht mit diesem Index. Ne?
Sie bis jetzt liefer ja, ne?
Ja, eben. Yeah, eben. Und das ist ja das, das ist ja das, was total schwierig ist für Anleger zu verstehen. Da ist etwas, was im Endeffekt Morningstar schon seit 2009 als toll hervorgehoben hat, wo es immer mehr Produkte drauf gibt und die laufen und die laufen und die laufen und die Menschen können nicht abstrahieren, dass das, was da gerade gut gelaufen ist, ja nicht irgendwie ein heiliger Gral ist, der immer funktioniert, sondern es ist einfach ein Index und man kann sogar sagen, das ist eine Strategie. Ja. Setze auf die kapitalisierungsstärksten, also auf die wertvollsten Unternehmen und ignoriere die Ländergewichtung, ignoriere die Branchengewichtung, mach einfach, ne? Und und wenn man die Reaktion vieler, vieler Leute, da zähle ich auch wirklich namhafte Verbraucherschützer zu, oder Plattformen, die mit Finanz anfangen und mit Tipp enden zum Beispiel. Das sind dann
keine Ahnung, welche du meinst.
Nee, es war jetzt auch, ich habe es auch ganz bewusst jetzt auch anonymisiert.
Ja.
Also das sind Institutionen oder das sind Personen, die sagen, ja, ist gerade schwierig, aber halte durch.
Ja. Ne,
weil langfristig.
Was sagst du? Sollen die alle durchhalten?
Naja, ich halte persönlich aus persönlichen Gründen nichts von Durchhalteparolen. Ne? Das, okay. Wir kommen dann vielleicht auf dieses sehr deutsche, wer A sagt, muss auch B sagen. Ich habe mich einmal für den MSCI World entschieden und da muss ich jetzt auch da durch.
Ja.
Aber was wäre denn, wenn ich einfach sagen würde, naja, der MSCI World besteht zu 70% USA. Was wäre denn, wenn ich sage, ich mische einfach noch einen europäischen ETF dazu?
Jetzt, wo alles runter ist?
Jetzt, wo Europa vor 15 Jahren anfing, schlecht zu laufen und bis vor kurzem schlecht gelaufen ist.
Ja.
Ja, ich meine, wenn man einfach geguckt hätte, mit ein bisschen Augenmaß gesagt hätte, okay, der MSCI World war in der Vergangenheit gut, Jetzt ist nun mal die Situation eingetreten, die über die auch Verbraucherschützer ganz viel reden, dass sie sagen, Vergangenheitsrendite ist nicht indikativ für zukünftige Wertentwicklung.
Ach nee.
Könnte man ja auch auf den MSCI World anwenden, oder? Mhm. Wäre möglich, ne?
Ja.
Macht man aber nicht, weil aus irgendwelchen Gründen gilt für viele Verbraucherschützer, für viele Journalisten.
Ja.
Ist doch vor 15 Jahren, in 15 Jahren gut gelaufen, wird auch noch für die nächsten 15 durch so weitergehen. Und wenn es jetzt mal schwierig ist, dann beißen wir alle die Zähne zusammen und dann wird das schon. Und mir hat keiner wirklich glaubhaft erklären können, warum ich nicht als autonom denkender Mensch in der Lage bin zu erkennen, jetzt mische ich ein bisschen Japan bei, jetzt mische ich vielleicht Emerging Markets bei, vielleicht mische ich Nebenwerte bei, die sind nämlich auch nicht vertreten im MSCI World.
Ja, kommen wir gleich zu.
Ja, also mir fehlt so ein bisschen das Verständnis, warum ein heiliger Gral zwingend immer die ewig glückselig machende Lösung sein soll.
Warum sind denn eigentlich Verbraucherschützer, wir haben auch einen Bund der Versicherten und sowas alles, Stiftung Warentest, das Pantoffelportfolio, Hälfte MSCI World, warum sind die alle auf diesen Index so abgefahren eigentlich?
Naja, vielleicht aus denselben Gründen, wie ich damals bei Morningstar gesagt habe, das ist eine gute Benchmark. Aber man muss dann irgendwann mal anfangen nachzudenken, ist das denn ein statisches Instrument, was immer für alle Ewigkeit eine gute Lösung ist? Oder ist es vielleicht etwas, was eine Strategie darstellt? Und wie gesagt, wenn wir einfach sagen, dass Vergangenheitsrenditen nicht zukünftige Renditen prognostizieren können, muss man vielleicht einfach mal umdenken. Aber ich weiß, das ist schwierig, weil wenn jetzt zum Beispiel eine Institution wie die Stiftung Warentest, die müssen dann halt ein Portfolio vielleicht mal umstricken. Die müssen vielleicht auch mal sagen, it's not that simple. Wir hatten echt Glück. Wir hatten echt verdammtes Glück, dass wir damals diesen Moment erwischt haben, der Beginn des amerikanischen Exzeptionalismus. Schwieriges Wort.
Das üben wir gleich nochmal.
Und genau. Also einmal, man muss anerkennen, dass da einfach zwei Sachen zusammengekommen sind. Einmal diese einmalige Marktsituation, die Dominanz von US-Tech-Plattformen. Und die fiel zusammen mit einer immer wachsenden Zahl an ETFs auf den MSCI World. Das heißt, ich habe A sehen können, dass sich hier diese Marktmacht USA entfaltet und ich habe gleichzeitig das Vehikel gehabt und die ersten MSCI World ETFs haben irgendwie 0,5% pro Jahr gekostet. Mittlerweile sind wir auf 0,05% runter. Das heißt,
echt für den MSCI World?
Ja, oder MSCI World Lookalikes. Also es gibt ja keine Handelsmarke. Oder es ist ja kein Copyright, das Prinzip der Marktkapitalisierung. Also du findest jetzt heutzutage Indexanbieter wie Solactive oder auch Morningstar, die das Prinzip des MSCI World nehmen und sagen, Gewichte die größten X Unternehmen marktkapitalisierungsgemäß in einem Portfolio, dann hast du ja faktisch den MSCI World. Und es gibt halt viele ETFs, die inzwischen deutlich unter 10 Basispunkte, also deutlich unter 0,10% Kosten pro Jahr liegen. Und deswegen, das waren zwei Sachen, die zusammengekommen sind. Es ist schwierig, sich von Vergangenheitserfolgen zu lösen. Das ist ein psychologisches Problem und das finde ich lustig, weil...
Aber man müsste sich dann auch einen Fehler eingestehen, wenn man jetzt sagt, oh, ich packe jetzt Teile vom MSCI World raus in was anderes oder so. Dann müsste man ja sagen, oh, habe ich damals nicht so optimal gemacht.
Würde ich sagen, das ist so ein bisschen eine Frage der mentalen Programmierung und es ist auch ein bisschen eine Frage, ob ich einfach ein bisschen das Leben positiv umarme oder ob ich sage, ist alles scheiße. Ne? Ja. Also wenn ich zum Beispiel sage, boah, ich habe einen Fehler gemacht und jetzt muss ich auch noch umschichten.
Richtig.
Du könntest ja umgekehrt sagen, das ist super gut gelaufen. Ich habe aus damaliger Sicht naiv einfach etwas eingesetzt, was im Nachhinein die beste Lösung war, die ich hätte machen können.
Ja.
Und jetzt ist die Zeit durch. Ich klopfe kräftig auf die Schulter und sage, jetzt ziehe ich weiter, weil ich bin ja ein emotionsloser Anleger, der das Prinzip der Diversifikation verstanden hat. Das heißt, ich habe auch keine emotionale Anhänglichkeit an diesem MSCI World, weil der hat mir einfach Rendite geliefert. Und jetzt zieht die Anlegerkarawane weiter und nimmt vielleicht drei ETFs. Nimmt den MSCI World, den kann man ja behalten. Ne? Man reduziert vielleicht nur
das Stücke, Exposure. Ne?
Ja, verkauft was. Kauft vielleicht den DAX, den Stocks Europe oder den Nikkei 225. Und da gibt es alle ETFs, die man sich vorstellen kann. Man sollte halt nicht anfangen, zu fein ziseliert dann ein hyperkomplexes Portfolio zu stricken, weil irgendwann wird es dann auch unübersichtlich. Aber warum nicht von einem ETF auf fünf gehen?
Ne? Ja, jetzt wollen wir natürlich, Anlageempfehlungen müssen natürlich immer individuell sein, aber du hast jetzt ein paar Sachen schon genannt. Nebenwerte, ich bin ja immer ein großer Freund von Nebenwerten, weil ich immer denke, alles, was in den MSCI World kommt, ist ja vorher riesengroß und stark gewachsen. Also nehme ich doch lieber das, wo es gewachsen ist. Also zweite Liga, dritte Liga. Was hältst du davon? Was gibt's denn da eigentlich?
Naja, es gibt globale Indizes auf Nebenwerte und wenn man ETFs kauft, kann man darauf gehen. Man findet ein Segment der Nebenwerte nicht bei ETFs, das sind die Microcaps und das ist eine hochgradig spannende Geschichte. Gibt's als aktiv verwaltete Fonds.
Ja.
Die sind natürlich nicht billig, weil das sind wirklich Spezialsegmente. Mhm. Das Interessante an Microcaps ist, dass das Unternehmen sind, die wirklich null, aber auch gar nicht miteinander zusammenhängen. Also eine kleine Hinterhofdruckerei in Japan hat nichts mit einem schwedischen börsennotierten Fischerbetrieb zu tun.
Oder so, ja.
Genau. Aha. Also deswegen, das sind wirklich untereinander unkorrelierte Aktien. Was bedeutet das für die Praxis? Auf der einzelnen Ebene haben diese Aktien eine gigantische Volatilität. 40-50% pro Jahr. Wenn man die aber zusammenpackt in so ein Microcap-Portfolio, dann sinkt die Vola auf 20. Und das liegt daran, dass die nicht miteinander zusammenhängen und dann mittelt sich's aus. Aber das ist jetzt ein bisschen geht in die Tiefe. Also Nebenwerte, prima Sache, kleine Unternehmen, die sind meistens in anderen Branchen auch als die Megacaps. Das heißt, das ist diversifiziert. Jetzt kommt das Problem und das ist ein bisschen auch das Problem der Diversifikation. Wer diversifiziert, kauft zwangsläufig etwas, was dann nicht gut laufen wird. Weil es gibt immer Marktsegmente,
richtig,
die super laufen.
Ja, ja.
Ja, dann kommen wir zum MSCI World und der DAX war immer schon der Loser in den letzten 15 Jahren und jetzt kehrt sich's um. Das heißt, man muss dann schon wissen, dass wenn ich jetzt breit diversifiziere, werde ich immer etwas haben.
Wenn ich alles habe, habe ich auch die Lusche.
Genau, ja. Aber ich will die Luschen heute haben, weil ich ja nicht weiß, ob die Lusche von gestern nicht doch der Winner von morgen ist. Da sind wir beim DAX. Ne? Also die europäischen Aktien haben... Ich nagel mich nicht fest, vorgestern hat sich vielleicht was verschoben, aber die Outperformance von europäischen Aktien gegenüber amerikanischen Aktien in diesem Jahr lag bei 20 Prozentpunkten. Das heißt, man hat inzwischen, schlägt sich das auf die Dreijahresbilanz nieder, also in der Dreijahresbilanz hat in den letzten Tagen immer wieder mal der DAX den S&P 500 überholt.
Die Luschen schlagen zurück.
Ja, die Luschen schlagen zurück. Und dann werden sie irgendwann zu Superheroes. Und wenn ich diversifiziert bin, kann ich sagen, bei den Superheroes war ich von Anfang an dabei.
Das heißt, wir bringen jetzt einfach mal die Botschaft, sagen wir, Leute, macht nicht blind irgendwas, sondern guckt euch eure Depots an. Nehmt mir vielleicht nochmal eine Dosis von etwas anderem mit hinzu. Stellt das auf breite Beine.
Ja, genau.
Und dann läuft's.
Genau. Und man kann den Leuten auch vielleicht so ein, zwei Tipps noch weiter mitgeben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ich den MSCI World, sofern ich ihn bisher als einzige Aktienkomponente meines Portfolios hatte, ein bisschen erweitern kann, indem ich sage, ich gucke mir einfach mal das globale BIP an. Ne? Das globale Bruttoinlandsprodukt. Und dann gewichte ich halt vielleicht Emerging Markets mit 20%.
Die ja fehlen im MSCI World.
Die im MSCI World fehlen. Genau. Dann kann man sich darüber streiten, ob China als großer Anteil wirklich so eine super Lösung ist. Aber ich kriege Tencent nicht. Und Baidu für KGVs von, keine Ahnung, 10, 20. Und Alphabet und Konsorten, da sind die KGVs in einer ganz anderen Liga. Also man kann sagen, ich gucke auf die BIP-Gewichtung, dann habe ich zwangsläufig mehr Emerging Markets und Europa dabei. Als Gradmesser, ne? Als nicht als exakte Wissenschaft. Man kann auch überlegen, dass man sagt, okay, ich mache vielleicht sowas wie eine Gleichgewichtung, aber auch nicht, auch wieder nicht wissenschaftlich, weil sonst muss ich ständig rebalancieren, das produziert Handelskosten. Man kann auch sagen, dass man einfach sagt, ich stelle ein Mischportfolio zusammen. Inzwischen findet man auch Rohstoffkörbe als ETFs. Man findet Anleihen. Da würde ich zum Beispiel keine ETFs nehmen. Da würde ich aktiv verwaltete Produkte nehmen. Das ist ja auch so ein Punkt. Warum nicht ETFs und aktiv verwaltete Fonds mischen? Das ist auch so ein Ding, wo ich das Gefühl habe, da wird etwas zu einer Religion, zu einem heiligen Gral erhoben, aber unreflektiert. Es kann ja sein, dass ich dann, wenn ich wirklich sage, ich verstehe alles und ich verstehe die Funktionsweise von Produkten und Märkten und so, dann kann ich ja bewusst eine Entscheidung treffen und dann sage ich vielleicht, ich lande doch beim MSCI World. Das kann ich dann gut begründen. Wenn ich es nicht begründen kann, ist es ein gutes Zeichen, dass da irgendwas vielleicht nicht im Lot ist.
Und das nehme ich jetzt als Schlusswort, lieber Ali. Danke, dass wir uns über die Märkte unterhalten konnten, über den MSCI World und dann gehen wir mal zurück ins Funkhaus. Ne?
Ich danke dir, lieber Andreas. Hat Spaß gemacht.
Die News der Woche. Angesichts der weltwirtschaftlichen Lage, wir sprachen eben darüber, macht immerhin eines Mut. Die Solvenzquoten der deutschen Versicherer sind robust. Die Branche sei, O-Ton, kapitalstark und krisenfest, freut sich der uns wohlbekannte Brancheverband GdV.
So sagt Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Für die Lebensversicherung erwarten wir eine mittlere Solvenzquote zwischen 285 und 295%. Für die Schaden- und Unfallversicherung einen Wert von 280%. Das zeigt, auch in Krisenzeiten ist die Kapitalausstattung der Versicherer unverändert stabil. Für Verbraucher seien das übrigens gute Nachrichten, da sie sich auf ihren Versicherungsschutz verlassen könnten.
Allerdings muss man dazu sagen, dass der GDV diese Zahlen vor dem Kurssturz an den Aktienbörsen verkündete. Dass die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump auch die heimischen Versicherer treffen könnte, davor warnte der GDV inzwischen. Auch das haben wir ja eben schon berichtet.
Aber zurück zu den Zahlen. Im Vergleich zum Vorjahr fällt die Solvenzquote bei der Lebensversicherung etwas niedriger aus. Im Jahr 2023 betrug sie in dieser Sparte 305%. Der Grund dafür ist das 2024 leicht gefallene Zinsniveau. Bei der Schaden- und Unfallversicherung bleibt die prognostizierte Solvenzquote auf Vorjahresniveau.
Auf der ersten Gläubigerversammlung des insolventen Insurtechs Element Insurance äußerte sich Insolvenzverwalter Friedemann Schade zur Lage. Schade ist Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei BRL.
Recht knifflig wirkt das, was er zu Schadenfällen und Vertragsbetreuung sagt. Denn die hatte Element Insurance nicht selten an Partnerunternehmen ausgelagert. Damit beides aber in Zukunft weiterläuft, sind neue Verträge nötig. Mit den meisten Partnerunternehmen habe das auch geklappt, so Schade sinngemäß.
Doch ein einziges solches Unternehmen weigere sich bislang, Verträge weiter zu betreuen bzw. Schäden zu begleichen, obwohl es dazu eigentlich verpflichtet sei. Auf Anfrage teilte man uns mit, dass es sich um einen Assekurateur handelt. Deshalb zieht Schade nun vor dem Landgericht Düsseldorf gegen das Unternehmen rechtlich ins Feld. Den Namen nannte er nicht.
Andere Dinge hingegen gehen ihren geordneten Gang. Laut Schade hatte man direkt nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens am 1. März alle namentlich bekannten Versicherungsnehmer angeschrieben und aufgefordert, ihre Forderungen anzumelden. Tausende Gläubiger folgten dem Ruf, über 11.000 Forderungen gingen ein. Schade geht davon aus, dass in den kommenden Wochen noch viele weitere folgen werden. Die vom Insolvenzgericht gesetzte Frist, um Forderungen anzumelden, läuft noch bis Ende Mai 2025.
Gesetzlich Krankenversicherte haben es derzeit nicht leicht. Denn die meisten Krankenkassen haben ihre Beiträge ordentlich erhöht. Das sorgt für Unmut bei den Versicherten. Sie wünschen sich stabile Beiträge und sehen dafür die Politik in der Pflicht. Das sind Ergebnisse einer aktuellen Forsa-Umfrage im Auftrag des AOK-Bundesverbands.
86% der Deutschen erwarten danach, dass die Beiträge für die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung in diesem oder im kommenden Jahr weiter steigen werden. Und das, obwohl die teils sehr starken Beitragssteigerungen in diesem Jahr schon ordentlich reingehauen haben. Fast jeder Zweite fühlt sich dadurch sehr oder eher belastet.
91% der Bürger halten es daher für sehr wichtig, dass die Politik die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung stabilisiert. Doch nur 20% der Bürger haben aktuell den Eindruck, dass die Verantwortlichen die Beitragsgelder, O-Ton, im Großen und Ganzen wirtschaftlich einsetzen. Die große Mehrheit glaubt, dass hier eher viel Geld verschwendet wird.
Alle Welt spricht über künstliche Intelligenz, kurz KI. Doch wie weit ist sie eigentlich in der deutschen Vermittlerschaft verbreitet? Es könnte mehr sein, findet man beim Vermittlerverband AfW. 1173 Vermittler ließ der Verband befragen. Und nur 35% nutzen KI-Tools wie ChatGPT. Aber 2014 waren es erst 16%. Und nochmal 16% sind heute entschlossen, demnächst nachzuziehen und mit KI zu arbeiten.
Und wie oft nutzen die Befragten solche generative KI? 11% sagen täglich. Weitere 14% sind wöchentlich dabei. 88% der Nutzer erstellen damit Texte und 62% suchen nach Ideen. Dagegen haben aber nur 5% einen Chatbot am Start, der sich mit Kunden unterhalten soll.
Doch einige Umstände hemmen die Entwicklung. So halten viele Befragte KI für fehleranfällig. 41% halten es für möglich, die Kontrolle zu verlieren. Andere hegen Bedenken wegen des Datenschutzes. Und 36% empfinden die Technik dahinter als sehr, sehr komplex.
Also, wie könnte man helfen? Nun, 75% der Befragten hätten gerne Tipps und Hilfe, wie sich geeignete Tools denn auswählen lassen. 61% wüssten gern, wie sich KI in den täglichen Vermittlerarbeitsablauf bzw. Vertrieb einfügen lässt. Und 54% hätten gern mehr Infos für die rechtlichen Rahmenbedingungen.
Und Das war es auch mit dieser Podcast-Folge. Abonnieren Sie die Woche doch gleich auf einer der gängigen Plattformen und hinterlassen Sie dort gerne eine Bewertung.
Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Ja, auch wenn da Karfreitag ist. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.